Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Rente mit 40? Leben jenseits der Erwerbsarbeit. Ein Feature von Kai Adler.
Als dann mein Studium Richtung Ende ging, hatte ich so das Gefühl, okay, scheiße, das ist jetzt alles vorbei. Du kannst irgendwie nicht mehr einfach skaten gehen, wenn draußen die Sonne scheint, weil du musst einfach jeden Morgen um 9 in das gleiche Büro fahren und arbeiten gehen. Und das, bis du 67 bist und in Rente gehen kannst. Und ich dachte so, okay, so ist das Erwachsenenleben. Es geht auch nicht anders, weil irgendwie muss man ja seine Miete bezahlen und seine Ausgaben decken. Und es gibt einfach keinen anderen Weg. Da war mir einfach noch nicht so ganz bewusst, dass man vielleicht auch weniger arbeiten kann, wenn man bereit ist, weniger auszugeben oder in der Lage ist, weniger auszugeben.
Oliver Nölting stellt sich vor 5 Jahren an der Schwelle zwischen Studenten und Berufsleben die Frage nach Alternativen zum schnöden 9-to-5-Job. Wie lässt sich trotz oder mit Arbeit ein gutes Leben herstellen?
Kapitel 1. Es geht anders. Die Idee vom frühen Feierabend.
Als Oliver Nölting über Alternativen zum regulären Jobleben nachdenkt, ist er Mitte 20, ein studierter IT-Fachmann mit guten Berufsaussichten. Im Netz stößt er auf andere Antworten und Lebensmodelle, auf Menschen, die es geschafft haben, bereits in frühen Jahren finanziell unabhängig zu sein.
On the Internet, my name is Mr. Money Mustache, and these days I'm an accidental part-time lifestyle guru.
Im Internet ist mein Name Mr. Money Mustache. Im Netz bin ich der Guru eines ironischen Kultes, einer Bewegung. Denn vor 15 Jahren hatte ich einen Traum, zusammen mit meiner Freundin. Wir wollten eine Familie gründen, aber wir wollten auch Zeit für unsere Familie haben. Deshalb wollten wir nicht mehr von unserer Arbeit abhängig sein, über unsere Zeit frei verfügen können und finanziell frei sein. Also haben wir uns einen 10-Jahres-Plan erstellt, um uns diesen Traum zu erfüllen. Und kurz vor meinem 31. Geburtstag, kurz vor der Geburt unseres Sohnes, konnten wir tatsächlich in Rente gehen.
Der unter dem Pseudonym Mr. Money Mustache bloggende Kanadier Peter Adney ist der bekannteste Vertreter der aus den USA kommenden FIRE-Bewegung, kurz für Financial Independence Retire Early. Adney, inzwischen 45, ist für viele seiner Leser eine Art Guru. Er schreibt über sein Leben als Frührentner. Es geht um gesundes, preiswertes Essen und kostenlosen Sport draußen vor der Haustür. Er gibt Anlagetipps und Ratschläge, wie man sein Haus eigenständig ohne Handwerkerkosten repariert. Und Mr. Money Mustache philosophiert über Geld, hedonistische Gewohnheiten und das wahre Glück, dass er nicht dort, wo die meisten es suchen, gefunden hat. Ein Leben jenseits gängigen Konsumverhaltens, das er dank mehrerer Jahre in einem guten Job und entsprechender Geldanlagen in nur 10 Jahren erreicht hat.
Resume. Calculating route.
Luxury is just another form. Luxus ist nur eine Form der Schwäche.
Curing your clown-like Ändere car deine habits. Unsinnigen Fahrgewohnheiten.
Is it convenient? Ist es bequem?
Would I enjoy it?
Würde ich es genießen?
Wrong question. Falsche Frage.
Von einer Sekunde auf die andere war mir klar, okay, so wie ich früher gedacht habe, das war ein Holzweg. Ich hatte damals auch so die Vorstellung, dass man ein gutes Leben führt, wenn man die richtigen Produkte und Dienstleistungen kauft. Wenn ich Klamotten anziehe, in denen ich gut aussehe, wenn ich eine schöne Wohnung habe mit schönen Möbeln und schöner Dekoration, wenn ich ein Auto fahre, das zu mir passt. Ich war schon so gepolt, dass ich konsumieren wollte und das Gefühl hatte, ich muss bestimmte Produkte und Dienstleistungen kaufen, um irgendwie wertvoll zu sein, was aus meinem Leben zu machen.
Dass man, um frühe finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen, mit seinem Geld anders haushalten muss, dass man die Einkünfte in jungen Jahren sparen und klug anlegen und den gesamten Lebensstil ändern muss, liegt auf der Hand. Am Anfang seines Weges aber habe vor allem ein Bewusstseinswandel gestanden, sagt Oliver Nölting. Welchen Zweck haben die Ausgaben? Was will man damit erreichen? Und was zahlt man für seinen konsumorientierten Lebensstil wirklich? Also wie viel Lebenszeit investiert man in bezahlte Arbeit, um sich dieses Leben leisten zu können.
Ich kenne Leute, die kommen mit 1200, 1300 Euro pro Monat über die Runden. Und es gibt andere, auch Singles, die brauchen 5000 Euro pro Monat.
Lars Hattwig. Der Berliner ist seit 5 Jahren finanziell unabhängig.
Also die Spanne ist da schon sehr groß und das hängt einfach von den, ja, seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Erwartungen, die man so auch hat. Ich würde sagen, normalerweise kommt man schon mit 2.000, 2.500 Euro als jemand, der keine Familie jetzt versorgen hat, schon erstmal ganz gut hin.
Das ist eine Menge. In einem Pflegeberuf als Erzieher oder beispielsweise als Beamter im Polizeidienst verdient man, Vollzeit arbeitend, häufig weniger. Der Hartz-IV-Satz für Alleinstehende liegt bei 424 Euro monatlich, zuzüglich Mietkosten. Doch Geldsorgen kennt auch Lars Hattwig. Den 48-jährigen ehemaligen Meteorologen führt ausgerechnet die finanzielle Pleite auf den Weg in die Unabhängigkeit. Damals ist er noch voll erwerbstätig und arbeitet in einer Führungsposition.
Bei mir war es so, ich bin einfach schlecht mit meinem Geld umgegangen. Also ich habe einfach nicht darauf geachtet, wohin das Geld fließt. Ich habe kein Haushaltsbuch geführt, sondern es war Geld da. Und dann habe ich es halt für irgendwas genutzt, was ich meinte, was ich mir jetzt leisten könnte, müsste. Und da ich nicht darauf geachtet hatte, war es dann so, dass dann irgendwann auch mein Kontostand sehr stark dann ins Minus gegangen ist. Und aber irgendwann kam der Punkt, da bekam ich einfach kein Geld mehr. Da hatte ich nicht nur mein Konto überzogen, sondern war auch noch verschuldet. Und dann hat der Geldautomat mir die rote Karte gezeigt.
Kapitel 2. Der Weg zur finanziellen Freiheit. Anleitung für angehende Privatiers.
Das Buch Your Money or Your Life der beiden amerikanischen Investmentexperten Vicky Robin und Joseph Dominguez erscheint erstmalig 1992. Es verspricht
9 Schritte, wie Sie Ihr Verhältnis zu Geld verändern und finanzielle Unabhängigkeit schaffen.
Es ist die Bibel der Feieranhänger und ein Bestseller. Schritt für Schritt wird darin erklärt, wie viel Geld ich wie zurücklegen und wo ich es anlegen muss, um nicht mehr von einem Arbeitgeber abhängig zu sein. Vereinfacht lautet die Formel, 4% meines Vermögens muss ich jährlich ausgeben können, um mit meinem Geld ca. 25 Jahre über die Runden zu kommen. Gebe ich also 20.000 Euro im Jahr aus, brauche ich 500.000 Euro Vermögen, um davon 25 Jahre leben zu können.
And the secret does not require a huge income. And it's not to become a fancy, genius stock market investor. The secret is just to spend much less than you earn.
Weniger ausgeben, als man einnimmt, lautet die lapidare Empfehlung des Frugalisten-Guru Mr. Money Mustache. Klingt einfach und ist doch schwer. Seit nunmehr 14 Jahren ist der 45-Jährige finanziell unabhängig. Idealerweise, so heißt es bei Feierratgebern, solle man während seiner Berufstätigkeit 40% seines Einkommens sparen und es gut anlegen, damit sich das Vermögen auch vermehrt. Mittels Aktienfonds, so empfiehlt es Lars Hattwig. Bereits mit kleinen Anlagen erziele man in 15, 20 Jahren enormen Gewinn.
Im Grunde gibt es 2 Stellschrauben, Einnahmen und Ausgaben. Es können viele wahrscheinlich auch schon relativ schnell finanziell unabhängig werden, wenn sie ihre Ausgaben senken. Dann reden wir schon über Minimalismus. Nicht jeder möchte minimalistisch leben. Minimalismus ist sowas wie, dass man nur noch das Lebensnotwendige sich leistet. Da bleibt bei vielen halt die Lebensqualität auf der Strecke.
Minimalismus. Sachen machen anstelle Sachen kaufen. Wie du dein Leben aufräumst und glücklicher wirst.
Lebst du dein Leben oder überlebst du nur?
Mehr durch weniger. Wieder Freiheit, Glück und Zufriedenheit in dein Leben bringen.
Unzählige Werke im Stile des Buches Your Money or Your Life sind inzwischen erschienen. Die Ratgeber sind eine Mischung aus knallharter Finanzlektüre und Hippie-Literatur. Ist die Suche nach dem einfachen, guten Leben nur eine Emanzipationsbewegung für die Satten, Überdrüssigen, für die, die es sich leisten können? Dafür spricht, dass zur wachsenden Zahl von Followern der Feierbewegung viele gut ausgebildete IT-Fachleute, also Menschen mit gutem Verdienst und besten Chancen auf dem Arbeitsmarkt, gehören.
Kapitel 3: Frugalismus. Hipster-Lifestyle oder politische Bewegung?
Ich habe mich vorher nie so wirklich damit beschäftigt, was unsere Konsumgesellschaft eigentlich für ökologische Folgen hat. Also sich einfach mal vor Augen zu führen, wenn jetzt alle so leben würden wie ich. Und man selbst hat ja immer nicht den Eindruck, dass man jetzt besonders exorbitant lebt oder ausschweifend lebt. Man denkt, glaube ich, immer so, ja, ich bin eigentlich relativ normal. Wenn man sich aber zum Beispiel mit dem ökologischen Fußabdruck oder dem ökologischen Rucksack mal beschäftigt und schaut, wie viele Ressourcen sind eigentlich nötig und wie viel Fläche auf der Erde ist benötigt und was hat es für Umweltauswirkungen, wenn ich Dinge kaufe, wenn ich so lebe, wie ich lebe, stellt man fest, wow, das ist ganz schön heftig, was so ein normaler westlicher Lebensstil für einen ökologischen Fußabdruck, für einen Einfluss auf die Umwelt hat.
Oliver Nölting ist keiner, der für seinen Lebensentwurf auf der Straße demonstrieren geht. Zugleich aber handelt er ganz konkret politisch, im Alltag. Für den Soziologen Harald Welzer ist, wie er in seinem Buch Selbstdenken schreibt, genau diese drastische Veränderung unseres Konsumverhaltens die einzige Möglichkeit, den drohenden Umweltkollaps abzuwenden. Nicht einfach grüner, sondern tatsächlich weniger müssten wir konsumieren, um als Spezies noch eine Zukunft zu haben. Doch dafür brauche es einen radikalen Bewusstseinswandel, so Oliver Nölting.
Einmal Bewusstsein für solche kognitiven Verzerrungen oder kognitiven Effekte zu schaffen. Genau zu wissen und sich bewusst zu sein, okay, dieses Gefühl, was Neues zu wollen oder was Neues zu kaufen, das ist nur von kurzer Dauer. Eigentlich bin ich viel besser dran, wenn ich in Sachen investiere, die mir langfristig Zufriedenheit bringen.
Die Ratgeberliteratur ist voll von der Sehnsucht nach Einfachheit und nach einem Verzicht, der Fülle statt Leere verspricht. Und das nicht erst seit heute. Simplify Your Life ist seit Jahrzehnten ein Bestseller und die japanische Aufräumexpertin Marie Kondo erklärt in 27 Sprachen Interessierten, wie sie materiellen und damit auch ideellen Ballast aus ihrem Leben räumen. Der Grundgedanke? Alles, was nicht Freude schenkt, ist überflüssig. Für Frugalisten stellt sich diese Frage auch in Bezug auf den eigenen Job. Der frugale Lebensstil macht es möglich, dass die Lohnarbeit eine weniger wichtige, vielleicht auch irgendwann gar keine Rolle mehr spielt. Die zentrale Frage ist auch hier: Schenkt mir meine Tätigkeit Freude?
Because we're really talking about two different things when we talk about work and money.
Wenn wir über Arbeit und Geld sprechen, so reden wir eigentlich über zwei verschiedene Dinge. Der Sinn der Arbeit ist es, etwas zu schaffen, die Seele zu nähren. Wohingegen der Sinn des Geldverdienens der ist, genügend Geld zu haben. Doch wie viel Geld ist genug? Nun, genug eben, um dein Glück zu maximieren. Darüber hinaus Geld zu haben, ist sinnlos, denn es wird dich nicht glücklicher machen. Das bedeutet nicht die Totenglocke für deine Berufslaufbahn, im Gegenteil. Es ist eher die Geburtsstunde. Wenn du arbeitest, ohne das Geld zu brauchen, kannst du deine Arbeit voller Hingabe ausüben.
So der kanadische Feierguru Mr. Money Mustache. Der Hannoveraner Oliver Nölting will da erst noch hin. Noch arbeitet er freiberuflich als IT-Fachmann. Wenn er dann, wie geplant, in einigen Jahren finanziell unabhängig ist, soll sein Leben mehr von dem enthalten, was Nölting als Ikigai bezeichnet. Das Wort kommt aus dem Japanischen und bedeutet, frei übersetzt, das, wofür es sich zu leben lohnt.
Relativ bekannt ist so dieses eine Schaubild. Da sind so vier Kreise, die sich teilweise überlappen. In der Mitte gibt es so einen Bereich, wo sozusagen alle vier Kreise sich überschneiden. Und diese vier Kreise sind Tätigkeiten, in denen ich nachgehe. Der erste Kreis, das sind Dinge, die mir Spaß machen. Der zweite Kreis sind Dinge, die ich gut kann. Der dritte Kreis sind Dinge, die die Welt verbessern. Der vierte Kreis sind Dinge, für die ich bezahlt werde. Ich glaube, man kann allen Tätigkeiten, denen man so nachgeht, so in einen dieser vier Kreise packen. Manche Tätigkeiten befinden sich auch in mehreren Kreisen. Ikigai ist jetzt die Bezeichnung für diesen kleinen Bereich in der Mitte, wo wirklich alle vier Voraussetzungen für eine Tätigkeit stattfinden. Also wenn ich einer Tätigkeit nachgehe, die mir Spaß macht, in der ich gut bin, die die Welt braucht und die bezahlt wird, dann ist diese Tätigkeit sozusagen Ikigai.
Kapitel 4. Schöne neue Arbeitswelt. Die Versöhnung von Arbeit und Vergnügen oder doch nur der übliche Work-Life-Bullshit.
Berlin-Mitte. Im Gebäude einer ehemaligen Backfabrik ist heute die Firma Wuga untergebracht. Ein hippes, 10 Jahre junges Unternehmen, das erfolgreich Online-Spiele für Computer und Smartphones herstellt.
Wir sind ja auf 3 Ebenen, knapp 3000 Quadratmeter.
Thomas Jensen ist zuständig für die Unternehmenskommunikation bei WUGA. Wir stehen inmitten der riesigen Küche, die quietschend gelb und so überdimensioniert ist, dass man sich in Kindheitstage zurückversetzt fühlt. An der Wand Bilder der Mitarbeiter. Junge, kreativ aussehende Menschen aus allen Teilen der Welt.
Es gibt nur eine Küche, weil wir entschieden haben, dass es am schönsten ist, wenn die Leute alle an denselben Ort kommen, um sich einen Kaffee zu treffen. Tagsüber ist ja eigentlich immer so ein bisschen eine Stimmung wie in einem Taubenschlag, weil die Leute sich hier Frühstück mitbringen, weil wir auch Frühstück anbieten hier in Form von Cerealien, weil es eine Kaffeemaschine gibt, weil man sich einen Tee machen kann, weil man sich da hinten an Getränken bedienen kann. Und es kommt auch immer wieder vor, dass auch nach Feierabend, 18, 19 Uhr, dann Kollegen sich hier treffen und noch ein Bier trinken, zusammenstehen, ratschen.
Alles wirkt bunt, verspielt, offen und modern. Eine Welt wie in den Spielen, die sie hier entwerfen. In den Gängen sind kleine Kojen eingelassen zum Schlafen und Entspannen. Es gibt Ruheräume und große Hängesessel. Man fühlt sich ein wenig wie beim IKEA-Besuch, nur das Bällebad fehlt. Keine Frage. Hier haben sich Architekten darüber Gedanken gemacht, wie man möglichst viel Ikigai-Feeling in die Räume holen kann. Und doch stellt sich die Frage, ist das, was hier stattfindet, Freizeit, Arbeit oder eine gelungene Kombination aus beidem? Wie schaut es mit der Trennung von privatem, beruflichen, Freizeit, Familie, Arbeit bei WUGA aus?
Natürlich kann es passieren, dass es Mitarbeitern schwerfällt, die Grenzen zu ziehen zwischen Berufsleben, Familienleben, wie viel Zeit will ich wo investieren, wie viel Zeit muss ich wo investieren, wie gehe ich in der Partnerschaft damit um. Bei WUGA haben wir zum Glück ein Angebot, wo das Unternehmen mit einem Kita-Service in Berlin zusammenarbeitet, wo Mitarbeiter sich deutlich mehr Zeit nehmen können, wenn ihr Kind krank ist.
Die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, eine ausgewogene Aufteilung von Kinderbetreuung, Partnerschaft, Jobleben und Freizeit herzustellen, eben die berühmte Work-Life-Balance, ist ein modernes Dilemma. Die Trennung zwischen Arbeit und Leben eine recht junge Erfindung. Doch bereits 1929 stellte der Soziologe Siegfried Krakauer in seiner Studie Die Angestellten fest, dass das Dasein des modernen Angestellten von der Trennung in Arbeits- und Freizeitwelt bestimmt sei. Auf der einen Seite bewege er sich in einer hierarchisch organisierten, rationalen Arbeitssphäre, auf der anderen Seite in der Welt der Freizeit, die Vergnügen und private Erfüllung verspricht. Zwei Bereiche, die konträr zueinander sind und sich zugleich ergänzen. Was Krakauer Ende der 20er Jahre beschreibt, klingt fast schon ein wenig nach jener berühmten Work-Life-Balance, um die wir uns heute bemühen. Doch Thomas Waschek, Redakteur einer Philosophiezeitschrift und Autor des Buches »Der Work-Life-Bullshit«, hält dagegen.
Dahinter steht die Vorstellung, dass Arbeit und Leben zwei grundsätzlich verschiedene Bereiche sind. Also die Arbeit als Bereich der lästigen Notwendigkeit und dann diese andere Welt, das Leben, der Bereich, in dem wir wirklich frei sind und in dem wir uns selbst verwirklichen können. Also ich glaube, dass die Trennung zwischen Arbeit und Leben so nicht existiert. Ja. Arbeit ist ein wichtiger, ein sinnstiftender Teil von Leben. Insofern ist diese Trennung zwischen Arbeit und Leben tatsächlich Bullshit in meinen Augen.
Vielleicht ist die Unterteilung in Work- und Life-Bereiche inzwischen ja auch ein alter Hut. Haben sich doch im Zuge der digitalisierten Arbeitswelten die Grenzen verschoben. Und wir stehen immer öfter vor dem Dilemma, dass es kaum mehr eine klare Trennung gibt. Ständig sind wir erreichbar, sind permanent online und obwohl immer mehr Menschen, scheinbar relaxed und flexibel, immer öfter auch von zu Hause, von ihren Homeoffices heraus arbeiten, hat die Arbeitslast für viele doch eher zu als abgenommen. Vielleicht lassen sich diese beiden Bereiche am ehesten in einer kreativen Tätigkeit versöhnen, dort, wo Menschen einer Arbeit nachgehen, die sie als persönlich erfüllend betrachten können und sich nicht entfremdet erleben. Thomas Waschek.
solche Jobs, und ich weiß das aus eigener Erfahrung, können nicht nur unterbezahlt sein, sie können auch unsicher sein, sie können ja sogar mit Formen der Entfremdung verbunden sein oder mit Vereinsamung, ja, wenn Sie zum Beispiel an die vielen Freelancer denken, ja, die zu Hause sitzen und da vielleicht auf ihren Auftrag warten. Also eine kreative Tätigkeit ist nicht per se gute Arbeit.
Doch was ist mit den Tätigkeiten, die weniger kreativ, eher mechanisch ablaufen?
Die Vorstellung, dass es bestimmte Formen von per se entfremdeter Arbeit gibt, denen das jeweilige Subjekt so rein gar nichts abgewinnen kann. Das ist mir zu einfach.
Sehr wahrscheinlich wird es im Zuge der digitalisierten Arbeitswelten Berufe, die eine geringe persönliche Beteiligung brauchen, eh nicht mehr lange geben. Arbeitende werden von smarten Computern ersetzt. Die verbleibende Arbeit, die gute, kreative Arbeit, soll längst nicht mehr nur attraktiver gemacht werden. Sie soll komplett anders gedacht und organisiert werden.
Der Begriff New Work wurde von dem Sozialphilosophen Fridtjof Bergmann geprägt und meint weit mehr als die Digitalisierung altbekannter Jobs. Eine Reformation der Arbeitswelt, in der sich der Arbeitende wiederfinden, verwirklichen, frei sein kann. Dafür werden andere Strukturen, etwa flache Hierarchien oder mitunter auch vollkommen hierarchiefreie Organisationsformen geschaffen. Der Einzelne soll möglichst selbstbestimmt arbeiten und mitunter auch direkt am Gewinn des Unternehmens beteiligt werden.
Die Realität sieht für die meisten Arbeitnehmer jedoch anders aus. Laut einer im vergangenen Jahr veröffentlichten Gallup-Studie sind nur die wenigsten Deutschen mit ihrer Arbeit zufrieden. 71% der Befragten gaben an, nur noch Dienst nach Vorschrift zu machen. 14%, das sind 5 Millionen Deutsche, haben innerlich gekündigt. Identifikation mit der eigenen Tätigkeit, Selbstbestätigung, Erfüllung, gar Ikigai? Fehlanzeige.
Kapitel 5. Utopien. Neue Aussichten für alle.
Man muss sich dann genau anschauen, woher kommt diese innere Kündigung? Hat es mit der Tätigkeit selbst zu tun? Also passt die Person gar nicht in diesen Beruf? Sind es nur die Arbeitsbedingungen? Oder traut man sich einfach auch noch nicht herauszutreten, obwohl man das schon lange will? Vielleicht würde ja jemand, der heute innerlich gekündigt hat, viel lieber etwas machen, was dann heute oft als Ehrenamt bezeichnet wird. Und er will es gar nicht erwerbsförmig tun. Aber das geht ja nicht. Das müssen sie sich leisten können.
Der Soziologe Sascha Liebermann ist einer der Ersten, die die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens propagiert haben. Wie dieses umgesetzt werden und ob es mit zusätzlichen Sozialleistungen ergänzt werden könnte oder sollte, dazu gibt es unterschiedliche Überlegungen. Doch Sascha Liebermann ist überzeugt, nicht nur auf die Digitalisierung der Arbeitswelten und die damit wegfallenden Arbeitsstellen wäre dies eine probate Antwort, es würde zudem völlig neue Arbeits- und Gesellschaftsentwürfe ermöglichen. Die Initiative Mein Grundeinkommen testet diese Idee seit einigen Jahren in der Praxis und hat bislang dank Spenden 273 Menschen per Losverfahren und ohne Vorbedingung ein Jahr lang ein Grundeinkommen von 1.000 Euro ausgezahlt. Eine der Testpersonen war die Berlinerin Corinna Crusius.
Es war ein riesengroßes Geschenk. Erstmal war es auch ein Stückchen überfordernd. Ich habe viel gegrübelt. Was mache ich jetzt damit? Erfülle ich mir Wünsche, Konsumwünsche? Gebe ich das für Dinge aus oder nicht? Klar war halt die Fortbildung, das muss auf jeden Fall laufen, weil ich mich beruflich auch nochmal neu orientieren möchte. Dafür brauche ich diese Ausbildung.
Corinna Crusius ist Sozialarbeiterin, Mutter zweier kleiner Töchter und lebt mit ihrer Familie in Berlin-Kreuzberg. Das Grundeinkommen hat sie in eine Zusatzausbildung zur Familientherapeutin gesteckt und hat trotzdem weder den Job gewechselt noch die Arbeitsstunden reduziert.
Nicht zu wechseln hat auch eine bestimmte Gelassenheit gegeben. Also die Wahl zu haben, ich könnte auch Nein sagen, also ich würde halt nicht bei nichts landen, habe ich mich ja trotzdem für den gleichen Job mit diesen Bedingungen entschieden und habe damit sozusagen wie eine Art Frieden geschlossen.
Allein die Möglichkeit, frei entscheiden zu können, habe etwas in ihr bewirkt, sagt sie. Ein Argument, weswegen auch Thomas Waschek das Grundeinkommen befürwortet.
Das Argument, dass Menschen nur dann wirklich im emphatischen Sinne frei sein können, wenn sie eine basale Sicherheit im Sinne einer existenziellen Grundsicherung haben. Denn erst diese Sicherheit ermöglicht es mir, von meiner Freiheit Gebrauch zu machen, indem ich zum Beispiel einen Job, den ich als sehr unbefriedigend empfinde, aufgebe und was anderes mache.
Ich arbeite ja auch mit Jugendlichen zusammen und häufig erlebe ich Jugendliche mit 16 Jahren in der 10. Klasse, die total überfordert sind, sich festzulegen, was sie tun wollen. Ich glaube, dass man sich ja nicht eben festlegt für 20 Jahre im heutigen Berufsleben. Das macht man sowieso nicht. Und da auch ein Stück weit Druck rauszunehmen und zu transportieren, man kann immer wieder was anderes tun.
Keiner der Probanden habe aufgrund des bedingungslosen Einkommens nicht mehr gearbeitet, sagt Corinna Crusius. Sie selbst sei während der Zeit mit dem bedingungslosen Einkommen viel entspannter mit ihren Kindern gewesen, auch wenn sie wegen der Ausbildung sogar mehr gearbeitet habe. Für Sascha Liebermann ist die Freiheit bei der Familiengestaltung und Kinderbetreuung ein maßgeblicher Punkt für die Einführung des Grundeinkommens. All jene, die schon jetzt unbezahlt arbeiteten, in der Kinderbetreuung, in der Pflege von Angehörigen, im Familienalltag, könnten davon profitieren.
Wir reden, wenn wir über Leistung sprechen, eigentlich immer über Erwerbstätigkeit. Wenn wir mal schauen, bezogen auf das Arbeitsvolumen pro Jahr, also die Arbeitsstunden, die geleistet werden, dann wird ja der größere Teil von Leistung in nicht bezahlter Arbeit erbracht. Und darüber erwerben sie so gut wie gar keine Rentenansprüche.
Da hilft es, so diese drei Begriffe Arbeit, Job, Beruf mal zu trennen und mal unabhängig voneinander zu betrachten.
Für den Frugalisten Oliver Nölting ist Lohnarbeit bestenfalls ein Teil jenes Tuns, das wir Arbeit nennen. Im schlimmsten Fall sei es einfach nur ein Job. Arbeit hingegen sei etwas viel Bedeutsameres, auf das er, auch wenn er in einigen Jahren finanziell unabhängig sein wird, nicht verzichten wolle.
Weil ich finde, Arbeit gehört zu einem erfüllten Leben. Die Lebensphilosophie hinter FIRE, da geht es ja auch darum, selber Dinge eben anzupacken, aktiv zu sein und nicht nur sich passiv berieseln zu lassen und den bequemen Weg zu gehen. Und wenn man eben aus seiner Komfortzone ausbricht, Neues ausprobiert, muss man natürlich Arbeit reinstecken. Man muss irgendwas aktiv tun. Und deswegen würde ich schätzen, dass ich mit 40 einfach genauso weiterarbeite oder vielleicht sogar mehr arbeite. Aber eben nicht mehr in einem Job.
Ich kriege ja dadurch auch für mich und mein Wirken eine Aufwertung. Und Menschen sind ja grundsätzlich soziale Wesen. Also ich denke schon, dass die Mehrheit, die wollen was tun. Und so, umsonst hätte man nicht so viele Ehrenamtler, die eben nicht bezahlt werden für ihre Arbeit. Also warum machen die denn das eigentlich? Sind die alle blöd, ja? Und genauso gibt es eben Menschen, die vielleicht nicht so arbeiten können, wie sich das bestimmte Menschen vorstellen, die Einschränkungen haben, gesundheitliche, körperliche oder vielleicht tatsächlich auch nicht wollen, kann schon sein. Aber das haben wir jetzt auch.
Das Recht auf Faulheit, wie es Paul Lafargue, Schwiegersohn von Karl Marx, inmitten der schwierigsten industriellen Umbrüche Mitte des 19. Jahrhunderts proklamierte, führt also nicht zwangsläufig zum schnöden Nichtstun. Arbeit als sinnstiftendes Tun, das für das Menschsein zentral ist, das persönliches Wachstum und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Mit dieser Idee sind die Grundeinkommensgewinnerin Corinna Crusius und die Frugalisten und FIRE-Aktivisten Lars Hartwig und Oliver Nölting ganz nah an dem, was der Soziologe Max Weber Anfang des vergangenen Jahrhunderts in seiner protestantischen Arbeitsethik unter Beruf verstand. Eben nicht einfach einem Job nachzugehen, mit dem möglichst viel Geld zu verdienen ist, sondern eine Tätigkeit auszuüben, zu der man sich berufen fühlt. Nicht mehr angewiesen zu sein auf bezahlte Arbeit mache genau dies möglich und damit das Leben nicht bequemer, aber reicher, so Oliver Nölting.
Ich hatte auch mal diese Vorstellung, dass das Leben am besten ist, wenn man es so bequem wie möglich hat und ein Leben, wo man wenig Arbeit hat, so diese Schlaraffenland-Vorstellung. Ich habe irgendwann aber festgestellt, dass eigentlich so ein bequemes Leben total langweilig ist. Tatsächlich ist aber ein gutes Leben, glaube ich, eines, wo man aktiv ist und wo man nicht auf Bequemlichkeit abzielt, sondern manchmal eher den unbequemen Weg geht, wo man Neues lernt, wo man sich persönlich auch einfach weiterentwickelt. Dafür muss man tatsächlich manchmal in unserer modernen Welt diesen bequemen Weg vermeiden, wie aus sich rauskommt, seine eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln und Abenteuer zu erleben.
Rente mit 40? Leben jenseits der Erwerbsarbeit. Das war ein Feature von Kai Adler. Die Redaktion hatte Martin Hartwig, die Regie Stefanie Lasey. An der Technik saß Ralf Perz. Es sprachen Barbara Becker und Georg Scharek.